unser lieber Bruder Hausvater hat das richtig getroffen. Wir haben das gleiche Wort, aber das ist immer das Allerschönste. Ich komme aus dem Altpietismus, wo man Verkündigungen hat, wo 12 oder 16 Brüder alle über das gleiche Wort reden. Und so möchte ich auch dieses Wort Philipper 1 noch einmal lesen. Es ist bloß bereichernd. Ich bin überzeugt, in der Urchristenheit war es auch so, dass viele geredet haben, nicht bloß einer. Das ist schon eine Verkümmerung. Und zwar, dass jeder etwas mitbringt. Philipper 1, Vers 12 bis, ja, bis 26. Philipper 1, 12 bis 26. War so schön, dass ihr gerade vom Chor das gesungen habt und auch das ausgenommen habt vom Bruderhausvater, nämlich mit dem Altwerden, das mit dem Gefäß, wir wären so gern alle goldene Gefäße. Und dann sind wir doch tönerne Gefäße, die rissig sind und die zerfallen. Und gerade auch, ich habe das immer in der Gemeinde als einen großen Schatz angesehen. Die, die im Leiden sind, die können es uns noch viel herrlicher sagen, was der Inhalt ist, wenn der Herr uns zu solchen Gefäßen macht. Dann kommt es erst zum Vorschein, dass der Herr seinen Schatz in irdene Gefäße gibt. Wunderbar. Und das ist sein Schatz, der er ist. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium, in der Kaisergarde und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Ganz wichtig auch, dass wir das vorher schon gehört haben, es wird natürlich fortwährend von den Falschen zitiert, wenn nur Christus verkündigt wird. Das Tragische ist, wenn ein falscher Christus verkündigt wird, wo der Name Christus noch stimmt, aber der nicht auferstanden ist, der nicht für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Da wehren wir uns mit Recht dagegen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Das ist ein grandioser Satz. Wenn nur Christus verherrlicht wird. Es ist mir wurscht, ob ich tot bin oder lebendig, wenn nur Christus verherrlicht wird. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger. Nicht bloß, was ich Lust habe, sondern es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Da gab es vor Jahren ein Buch, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte. Und das wurde bedeutenden Leuten vorgelegt, Politikern, Schauspielern, Literaten. Interessante Antworten. Natürlich, manche haben steile Sprüche gewagt, was sie dort noch sozial, diakonisch und für das Gute wagen würden. Aber wenn du dir mal überlegst, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, wenn ich nur einen Tag zu leben hätte, was wäre mir dann wichtig? Ja, vielleicht ist einer unter uns, der nur einen Tag zu leben hat. Man weiß es ja nie. Wir wissen auch nicht, ob wir alle das Jahresende noch erleben. Wenn man überlegt, was ist jetzt wichtig für mich? Es hat mich früher immer erschüttert, wenn ich gelesen habe, wie Leute hingerichtet wurden. Und was war der letzte Wunsch? Noch eine Zigarette. Oder noch ein tolles Frühstück. Das ist in Amerika makaber. Morgens um 4 Uhr, so wird nochmal aufgetischt, Stunde später ist der Mann tot. Da soll er Freude dazu haben. Aber was ist das überhaupt? Bei Paulus war es keine Theorie, wie wir sagen können, das ist ja nur spekulativ. Nein, was ist? Bei ihm war es echt. Er war inhaftiert und wusste nicht, wie der Prozess ausgeht. Und sagt, es kann sein, ich lebe nicht mehr lange. So wie heute ganz viele leben, die unheilbar krank sind. Aber jeder von uns hat ja den Todeskeim schon in sich. Schon ein Baby, wenn es geboren wird. Eigentlich ist das ganz abzuschätzen. Bloß nur die Frage, wie lang ist die Distanz zu meinem Tod? Und deshalb meine erste Frage, wofür leben wir? Wofür leben wir? Ich genieße gern. Herrliche Frühstück heute Morgen, wunderbar hier im Hause, gutes Bett, wir genießen das, herrliche Gegend, Vesperweile, was man alles genießen kann. Aber wenn wir sterben, sind all diese Dinge plötzlich nicht mehr wichtig. Man hätte erwartet, wenn der Paulus sagt, mein Tod ist ganz nahe, dass er sagt, ich möchte nochmal zurück an die Stätten meiner Kindheit in Tarsus. Es war so schön. Das Haus nochmal sehen, wo meine Eltern leben. Kennt ihr die Gefühle? Wehmutsgefühle. Manche Leute leben ja immer rückwärts. Sie sagen, ich wollte nochmal in meinem Leben das zurückerleben, was ich alle hatte. War beim Paulus nie da. Paulus war ein Mann, der hat vorwärts geschaut und nicht rückwärts. Ihr müsst aufpassen, das Rückwärtsdenken ist eine große Gefahr. Auch mit Wehmut zurückdenken. Manche Leute, die kriegen sogar nie unter die Füße, selbst wenn sie alte Leute sind, wie sie in ihrer Kindheit Unrecht empfangen haben. Die reden immer davon, in meiner Jugend, das war so böse, meine Eltern waren so ungerecht und mein Bruder durfte studieren, ich durfte nicht studieren. So. Vorwärtsdenken, das kann man von Paulus lernen, nicht rückwärtsdenken. Wo war er denn vermutlich in Haft? Ich meine immer, es war in Caesarea, weil auch manche der Israel-Touristen unter uns dieses Caesarea Maritima, diese Kaiserstadt so gut kennen, eine Wahnsinnsstadt, ein künstlicher Hafen, das Amphitheater ist ja noch da, dann die große Pferderennbahn, man sieht sonst noch die Trümmer, eine leuchtende Stadt, Juden haben diese Stadt nie betreten, weil es eine unheilige Stadt war, eine Römerstadt, aber Paulus war da irgendwo in einem Schmuddelgefängnis, irgendwo im Keller inhaftiert. Und wie ist Paulus eigentlich damit fertig geworden? Er, der doch ein stolzer römischer Bürger war, plötzlich in so eine Enge geführt zu werden. Und da wundert uns, dass der Paulus sagt, ich darf hier an diesem Platz einigen von Christus erzählen. Wem denn? Ja, den Wachsoldaten. Ja, die Wachsoldaten, die hasst man doch. Die halten ja einen gefangen. Paulus sagt, wenn ich nur an denen ein Stück von Christus weitergeben kann. Mensch, das imponiert mir bei dem Paulus. Wofür lebt er denn? Dass Christus verkündigt wird. Und wenn es nur an den Wachsoldaten ist. Ein bekannter Missionsleiter ist ins Krankenhaus gekommen und statt sich zu erregen, warum werde ich jetzt krank, hat er gebetet, Herr, lass mich ein Nächster werden, für meinen Zimmernachbarn, der bei mir im Zimmer liegt. Und dann hat er lang erzählt, wie das ging. Ein ganz ablehnender Mensch, den er zum Schluss Christus bezeugen darf, mit dem er abends beten durfte und ein Stück aus der Bibel vorlesen kann. Du, das ist so häufig, dass wir in bösen Lebensumständen toben und sagen, warum sperrt mich Gott jetzt da ein? Er könnte mich doch befreien. Natürlich, beim Paulus hörst du das nie. Obwohl er doch der große Missionar war, was hat er noch für Pläne gehabt? Er wollte noch nach Spanien, er wollte noch nach Illyrien hinauf. Es war so viel zu ordnen, in den Gemeinden ging es drunter und drüber, Irrlehrer sind eingebrochen. Paulus hat die große Ruhe. Wenn ich nur in dem kleinen Raum, in dem ich jetzt bin, es war ja wirklich eine Kaschemme, wo wir waren, übles Loch, diese diese Haftzelle, wenn ich nur an diesem Platz mich für Jesus bewähren kann. Es ist heute eine ganz große Gefahr, dass wir immer große Planungen haben. Ich kann das gar nicht mehr hören, wenn das so häufig zu kommen, wir brauchen Visionen. Für mich sind das Schnapsideen, Visionen. Das hat der Mensch immer. Ich will ganz Großes für Gott wirken. Du musst dich an dem kleinen Platz bewähren, wo dich Gott hingestellt hat. Weil Gott ist der Herr, der dich führt. Und das ist dein Platz und da wollen wir treu sein. Wer nicht im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen nicht treu. Und das kann man von dem Paulus lernen. Wenn ich mit dem Leben Christus verherrlichen will und Gott zur Ehre leben will, dann will ich an dem kleinen Platz treu sein. Denn das wäre wirklich ein Trugschluss, dass ich vielen zum Segen werden kann, wenn ich den wenigen das nicht tun kann. Bleib du an deinem Platz. Es kann manchmal auch eine fromme Versuchung sein, dass einer sagt, ich möchte in den hauptamtlichen Dienst gehen, ich möchte Missionar werden. Man muss sich bewähren dort, wo Gott einen hingestellt hat. Das Erste. An dem Platz. Und er sagt, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass mein Leben zur Förderung des Evangeliums dient. Ich finde das beim Paulus immer so toll, dass er gar nicht viel redet über die Gemeindeprobleme, die bei uns alle so eine große Rolle spielen. Er spricht auch nicht viel über die Weltprobleme. Mensch, was ging es doch in Rom bei den Kaisern um ganz falsche Ziele? Er spricht gar nicht drüber. Das Wichtigste, was durch unser Leben verkündigt werden muss, ist Jesus, der Christus Gottes. Und das müssen die Menschen hören, denn da ist die Hauptnot. Manche denken vielleicht, das sei bloß so ein theologischer Gedanke, den wir da haben, oder von uns irgend so ein Spruch. Nein, dass Jesus wirklich lebt, dass man ihm vertrauen kann, dass man durch dick und dünn bei ihm ist. Und nochmal so schön, dass gerade die Leute, denen alles abgestreift wird, etwa die Alten und die Kranken, das ist von Gott eine ganz weise Sache. Das sind die größten Segensträger unserer Gemeinde. Geht mal zu denen, ihr werdet jedes Mal beglückt von dort weggehen. Denn da geht es plötzlich nicht einmal mehr um Gesundheit. Denn das haben sie schon bewältigt. Wir sind auf dem Weg, wo alles abgestreift wird, wo wir ausgezogen werden, wo wir nackt dastehen, wo nichts mehr übrig bleibt. Und da bleibt nur noch eins, doch das bleibt übrig, Christus, an den ich mich halten kann im Leben und im Sterben. Wenn nur Christus verkündigt wird, wenn nur Christus verkündigt wird, ja und das sogar, da bewundere ich den Paulus, wenn man weiß, der macht das ja nur aus Ehre, weil er angeben will, verkündigt er Christus. Paulus sagt, wenn nur Christus verkündigt wird. Auch die falschen Motive bringen das nicht ins Wanken. Auch aus Neid nicht. Das ist so wichtig, dass Jesus verkündigt werden muss. Die ganze Not in der Christenheit kann man ja daraus erkennen, dass es trifft auch immer Leute, die sagen, bei uns in der Gemeinde ist schon seit vielen Sonntagen nie mehr der Name Jesus gefallen. Der wird über einen guten Gott gepredigt und was weiß ich noch alles, über unsere Aufgaben, die wir in der Welt haben. Das Größte, was wir immer wissen müssen, das ist Jesus, der mein Leben führt und der mein Leben trägt. Und darum, der Inhalt meines Lebens ist, dass ich von Jesus rede und ihn verkündige. Das ist das Allerwichtigste. Bei jungen Leuten ist das heute ganz verbreitet. Du kannst zitieren auch von großen, bekannten Leuten, die sagen, ich möchte es nicht mit dem Mund machen, ich möchte es mit meiner Tat machen. Natürlich müssen wir mit der Tat. Wenn ich meinen Glauben nicht lebe, ist ja ein Witz, wenn ich das nicht umsetze. Das ist das eine. Aber ich muss trotzdem verkünden, denn man kann nicht zum Glauben kommen, ohne dass man es hört. Es ist noch nie einer zum Glauben gekommen, ohne dass er das Wort von Jesus gehört hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht genieren, an diesem verachteten Christus, sondern dass wir den Namen Jesus nennen. Um den Namen Jesus ist in der Welt ein Kampf entbrannt, dass unsere koptischen Schwestern und Brüder in Ägypten in ganz großer Not sind. Vor ein paar Tagen hat man 62 wieder von ihren Häusern vertrieben, ohne Grund, weil Muslime sagen, wir wollen die Häuser und wollen dort wohnen. So erschütternd. Nur wegen Jesus. Es regt sich niemand auf, wenn ihr betet und Kerzen anzündet und Lieder singt. Sobald ihr den Namen Jesus nennt, ist Aufruhr da. Im Buddhismus, im Hinduismus und in unserer westlichen Zivilisation, selbst in unserer Freiheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den anderen in ganzer Liebe und Freude sagen, tu das, was mein Leben trägt. Ich will jeden Tag mit Jesus leben, für ihn leben, in seiner Gegenwart. Und mir ist so wichtig, dass das Wort von Jesus verkündigt wird. Das ist so groß in meinem Leben und das ist mein Auftrag. Und das ist mir so wichtig in meinem Leben, möchte ich das verkünden. Aber jetzt sagt der Paulus noch das andere, das mit dem Sterben. Ich war neulich in einem Pflegeheim und da war eine schwer gelähmte Frau unserer Gemeinde. Sie saß so am Kaffeetisch in ihrem Rollstuhl und da sage ich, ach Frau Müller, vielleicht dürfen Sie bald heimgehen. Da schreit auf der anderen Seite des Tisches einmal, hören Sie bloß auf, hören Sie bloß auf. Sag, warum denn? Reden Sie nicht vom Sterben. Sag, warum denn? Wie alt sind Sie? Da sagt sie, 96. In unserer Welt ist das komisch, dass man das so verdrängt, selbst im Pflegeheim. Ich möchte mal den Seniorenkreis erleben, wo man über Sterben reden darf. Aber im Jugendkreis. Das ist toll bei jungen Leuten. Ich kenne ganz viele Jugendkreise, die sagen, das wäre für mich ein Thema. Wir sprachen heute Morgen beim Frühstück drüber, dass es ein Büchlein gibt, wo gefallene Soldaten ihre Abschiedsbriefe hinterlassen haben, die sie geschrieben haben in der Erwartung ihres Todes. Mensch, das ist ein Buch für junge Leute. Und ich weiß, dass viele sich entschieden haben, weil sie sich überlegt haben, wenn ich nur noch kurz leben würde. Was ist mein Leben, wenn Gott mich heimholt? War für mein Leben ganz wichtig. Früh zu überlegen, wo komme ich hin? Die Welt hat ja nur dumme Sprüche. Das dauernd erlebt, wenn ich Leute beerdigen muss, der Oma geht es jetzt gut. Man muss sagen, wissen Sie das überhaupt? Wo ist denn die Oma jetzt? Das Volk, was unser Volk in seinem gottlosen Glauben da alles erzählt. In unserer Gemeinde ist ein junger Student gestorben, Sänger im Jugendchor, er war Katholik, wir haben ja nie gefragt nach der Konfession, hat immer sein grünen Abzeichen getragen, also ganz anders als wir, aber ein leidenschaftlicher Jesusliebhaber. Einziger Sohn seiner Eltern, genial begabter Student, hat einen Scheffelpreis bekommen im Karlsgymnasium in Stuttgart, hat Physik studiert und in wenigen Tagen an einer galoppierenden Leukämie gestorben. Ich weiß noch, wie die Nachricht kam. Peter Feil liegt im Robert-Bosch-Krankenhaus. Meine Frau, die den Chor geleitet hat, ging hin. Das erste Wort, es geht zur Herrlichkeit. 24 Jahre, es geht zur Herrlichkeit. Die meisten jungen Leute in unserer Gemeinde, die heute stabile Christen sind, haben sich über dem Sterben dieses jungen Mannes bekehrt. Und darum brauchen wir gar nicht sagen, warum nimmt Gott einen jungen Menschen weg? Ja, in der Ewigkeit braucht man auch tüchtige Leute. Das ist nicht bloß so. Und das, was drüben ist in der neuen Welt Gottes, ist jedenfalls unvergleichlich besser, schöner und wichtiger als alles, was wir hier leben. Das können wir heute schon sagen. Alles, was in den Nachrichten kommt und in den Zeitungen steht. Es ist ganz wichtig, dass ich diesen klaren Blick habe. Darum war es für den Paulus nie eine Frage, ich habe Lust abzuschalten. Wir müssen ehrlich sein, wir haben diese Lust nicht. Wir fürchten uns vor dem Heimgehen. Da ist in unserer Zeit etwas kaputt gegangen. Unsere Vorfahren vor 100 und 150 Jahren, die kannten diese Lust, heimzugehen. Selbst wenn man so ein Lied singt wie Geh aus, mein Herzenssuche freut, dann münden die letzten Verse in die Freude an der Ewigkeit ein. Mach in mir deinem Geiste Raum. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon vor großer Gott vor deinem Thron und trüge meine Palmen, da wird man in die Vorfreude hineingenommen. Mein Vater war im Staatsdienst in einem neuen Schloss, sein Büro in Stuttgart, aber er hatte über seinem Schreibtisch ein Wort hängen. Mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Ich habe es erlebt, wie durch Jahrzehnte hindurch man dies madig gemacht hat. Bis heute wird gesagt, das sei Weltflucht. Wisst ihr, wer das erfunden hat mit der Weltflucht? Das waren die Marxisten und dem Philosophen Hegel. Die sagen, wir wollen nicht auf den Jenseits starren. Dabei ist es genau umgekehrt. Wer eine Heimat in der Ewigkeit hat, der kann in dieser Welt treu seinen Dienst tun, weil er gar keine Angst hat. So kommt mein End, heute oder morgen, heißt im Lied, ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Ich brauche mich nicht dran aufhalten. Da muss ich gar kein großes Theater machen, was meine letzte Stunde sein wird. Ich bin doch bereit. Mir gefällt das immer so und mahnt mich, wenn ich im Flugzeug sitze und der Flugcaptain sagt, wenn das Flugzeug auf die Startbahn, ready for takeoff, bereit zum Abflug. Wir wollen doch jede Minute unseres Lebens bereit zum Abflug sein. Herr, wenn du mich holst, du hast den besten Zeitpunkt. Aber ich will mein Leben geordnet haben. Neulich bei einer Stundenfrau erlebt, 88 Jahre dauernd Dialyse und alles Mögliche. Und dann sage ich, ja, jetzt geht's heim zum Herrn. Sagt, ich habe doch nur gar kein Testament gemacht. Das Erste, was wir gemacht haben, wie wir geheiratet haben, dass wir das Testament gemacht haben. Es gibt zwar nicht viel zu vererben, aber ich muss doch bereit sein, meine äußeren Dinge zu ordnen. Ich möchte mich doch von meiner Frau nicht verabschieden, dass wir zunächst alles auch noch in Ordnung gebracht haben, was nicht stimmt. Wir wollen doch keinen Streit über die Nacht hinweg schleppen und so in die Ewigkeit gehen. Darum ist wichtig, bereit zu sein. Ich liebe ja immer die alten Bücher, die vor langer Zeit geschrieben sind. Und was vom Allerbesten, was man lesen kann, sind die Puritaner. Die werden in der Welt zwar verspottet, aber das waren so tolle Leute, dass sie sogar die amerikanische Verfassung verfasst haben, als Pilgerväter. Und der Geist der amerikanischen Verfassung, der für Freiheiten alles vorbildhaft, ist puritanisch. Sowas wie pietistisch. Also das sind ganz streng gläubige Leute. Und wenn man das liest beim Richard Baxter, der sagt, du musst dich doch nie von der Welt verführen lassen. Und was ist das heute? Wir sind alle natürlich vom Geld verführt, von der Karriere, von der Ehre. Da hat uns einer den Ruf abgeschnitten, dann ist einer beleidigt. Ja Mensch, regst du dich auf? Wenn Gott im Himmel dich lobt und wenn du in der Ewigkeit mit Ehre gekrönt wirst, was regst du dich auf, wenn hier dir einer die Ehre abschneidet? Und darum ist so wichtig, dass wir eine Ewigkeitssehnsucht haben. Ich habe gar keine Angst, dass einer von uns nicht mit beiden Füßen der Welt steht. Wir haben alle unsere Kunden viel zu lieb und unsere irdischen Aufgaben, unsere Autos, die wir fahren, unsere Urlaube, die wir machen. Wir sind doch Bürger dieser Welt. Aber was uns heute fehlt, ist die richtige biblische Portion Ewigkeitssehnsucht. In unseren Liedern klingt das noch an und lasst das nicht verstummen, sondern die Vorfreude. Und hier klingt es vor allem an. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich erinnere mich noch im Südsudan, den ganz schwierigen Kampftagen. Wir hatten da einen Berliner Riebeling, der ist mit einer alten Cessna, die er für einen Dollar von den Wycliffe abgekauft hat, ein Jahr lang ins verbotene Gebiet vom Südsudan, 400 Kilometer weit rein gefahren. Ins umkämpfte Gebiet und hat Nachschub gebracht für die dort verbliebenen Missionare. Und da traf ich einen dieser Guerillakämpfer, die dort von den Christen, die dort gekämpft haben gegen die muslimische Herrschaft. Und ich sagte, was ist dein Leben? Wie er da seine Kalaschnikow an der Schnur um sich trug. Und er sagte, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich nehme das, aber wenn der Herr mich heimholt, ich bin bereit. Und mir hat das so gefallen, wenn man diese Haltung hat. Mir geht es nicht darum, hier irdisch große Sachen machen. Ich verteidige meine Frau und meine Familie und das Dorf. Aber das Ziel ist die Ewigkeit. Und wir sollen das wieder lernen. Sterben ist mein Gewinn. Dich wird in der Ewigkeit nichts reuen. Nichts reuen, was du hier in der Welt zurückgelassen hast. Du wirst kein Heimweh haben. Weder nach einem Auto, noch nach deinem Gehalt, noch nach irgendeinem Genuss dieser Welt. Das darfst du wissen. Und darum ist wichtig, dass wir uns wieder lösen von der Korruption dieser Welt. Wir sind alle korrumpiert von dieser Welt für materielle Dinge. Ja, oft so weit, dass wir unseren Glauben dafür verraten. Oft sogar, dass wir Kompromisse machen, faule Kompromisse. Und darum ist so wichtig, dass wir wieder dies haben, nicht die Todessehnsucht. Das hat kein Mensch. Kreatürlich fürchten wir alle das Sterben, weil das das Auslöschen von allem ist, was wir haben. Würde mir in einer schweren Krankheitszeit viel bedeuten, wenn meine Frau meine Hand hält, aber im Sterben muss ich die auch noch loslassen. Das kreatürliche Sterben ist ein Auslöschen von allem, vom Hören, vom Denken, vom Fühlen. Aber das Herrliche ist, dass ich in die Hände von Jesus falle. Und das hat Jesus so klar gesagt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Darum brauche ich auch die Stunde meines Sterbens nicht fürchten. Der Märtyrer Traugott Hahn, Evangelist im Baltikum 1919, hat ja das schöne Wort gesagt, Jesus hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. Er braucht sich nicht sorgen, wie das geht. Er wurde ja dann erschossen, wie die deutsche Reichswehr die Geiseln befreien wollte. In den wenigen Minuten davor hat man sie alle wüst erschlagen gefunden. Die Marion von Claude, der das Lied immer abends gesungen hat, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, im Gefängnis noch. Alle erschlagen, das hat Jesus geordnet, wie er es will. Und darum brauchen wir uns auch gar nicht zu sorgen, wenn wir es in seine Hände legen. Egal, wann das kommt, ich bin bereit. Und jetzt sagt der Paulus, entweder habe ich in dieser Welt noch Aufgaben, dann möchte ich sie bis zum Schluss erfüllen. Und was sind diese Aufgaben? Dass Christus verkündigt wird und dass Frucht entsteht. Dass aus meinem Leben etwas ausreift, und das kommt wieder von Christus her, was er in mir wirkt, dass meine Worte weiterwirken. Wunderbar, wenn eine künftige Generation etwas weitertragen darf, wenn man das noch erleben darf. Ich bin vor ein paar Wochen Urgroßvater geworden, meine Frau ist noch keine 70, ich bin mit einer Uroma verheiratet. Also, ist doch herrlich. Aber wenn das in der jungen Generation noch weitergeht, das ist unser Gebetsanliegen. Herr, nimm du dieses Kindlein und mach daraus einen Zeugen für dich. Und das, was wir noch leben können, so viele sagen, jetzt lebst du im Ruhestand. Das Schlimmste, was ich mir denken kann, in Ruhe. Ein Christ ist doch nie in Ruhe. Ein Christ, soweit er seine Sinne beieinander haben, ist immer im Dienst. Ein Leben lang. Und erst recht im Alter. Wenn er Zeit hat von anderen Dingen, ist doch toll, dank eurer Steuern und was ihr alles zahlt, kriege ich meine Rente. Aber dass ich noch, solange ich lebe, will ich diesen Christus verkündigen. Solange mir noch offene Türen geboten, noch Menschen da sind, dass Christus verkündigt wird, es geschehe auf jede Weise zum Vorwand oder in Wahrheit. Ich freue mich darüber. Und da ist so ein großer Mangel heute in unserer Welt da, dass viele Menschen gar nicht wissen, wer Christus ist. Und das macht den Paulus so gelassen, dass er nicht meint, ich muss das alles machen. Könnt ihr euch nochmal vorstellen, es gab keinen so begabten Missionar wie den Paulus. Wirklich. Es gibt ja heute tüchtige Missionare. Aber der Paulus war ganz grandios. Wie er Christus gedient hat, und da gehört auch die Demut dazu. Er hielt sich für entbehrlich, wenn Gott mich nicht mehr braucht. Also ich hätte gegen die Gitterstäbe getobt und hätte gerüttelt, lass mich raus. Der Paulus ist ganz gelassen, der Herr weiß es. Und darfst es in deinem Leben auch wissen, was er tut. Und der Herr kann das in deinem Leben auch tun, wenn er dir viel vorenthält. Wir sagen dann gerne, warum musste einer schon so früh sterben? Dumme Frage. Die Auka-Missionare. Die kennt ihr ja, die da in Südamerika umgebracht wurden von Indianern. Im ersten Jahr sind über 3000 junge Menschen in den Missionsdienst getreten, weil das Beispiel der Hingabe und des Todes dieser Leute so gewirkt hat. Dann hat Jesus durch den Tod dieser Leute so viel gewirkt, wie sie mit ihrem Leben gar nicht hätten wirken können. So ist oft die Frucht ganz anders, als wir rechnen. Ich habe bei uns noch, bei unseren Mitarbeitern, Leute erlebt, die heute sich noch entschieden haben, in den Missionsdienst zu gehen, weil das Opfer dieser Auka-Missionare sie so tief beeindruckt hat. Die Hingabe seines Lebens für Jesus. Der Hensler Verlag, Friedi Hensler lag mir immer noch in den Ohren, ich soll noch mal ein Buch schreiben über Märtyrer, das auch liest doch heute kein Mensch. Aber die Sache bewegt mich trotzdem. Mensch, bis in unsere Tage hinein, ob das in Äthiopien ist, in Nordkorea, ja, in Usbekistan, in Kuba, als ganz viele Christen, die sagen, es ist ganz egal, was sie mit mir machen, ich muss von Jesus reden. Ich war ja an der Grenze von Nordkorea, wo wir 10 Mitarbeiter haben in der Mandschurei, in der Universität Yenchi, Yanbian University. Und da war ein Flüchtling aus Nordkorea. Und sie sagten, der geht morgen illegal über die Grenze zurück. Und er hörte die ganze Geschichte. Seine Frau war ermordet, war gestorben am Hunger, sein Kind war gestorben, er ist geflohen und kam dort nach Yenshi in diese Stadt und fand dort Christen, kam zum Glauben und sagte, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich sagte, die schlagen sie doch tot da drüben. So ist doch egal. Ich muss das weiter sagen. Nun, das ist für uns so wichtig, wenn solche Leute das empfinden, was sind wir für laue, träge Leute geworden, wenn nur Christus verkündigt wird durch mein Leben. Wir halten uns wahrscheinlich viel zu wichtig. Aber das ist doch Sache von Jesus, wie er aus meinem Leben Frucht wirken will, wo er mich gebraucht. Darum bin ich so ein bisschen gegen die Visionen und Träume. Bleib du dort, wo Jesus dich hinstellt. Und wisse, da hat er viel mit dir vor. Und du sollst zum Segen sein, an deinem Platz. Und er will viel, viel tun. Mein Bruder Kurt hat viele einflussreiche Leute zum Glauben bringen dürfen durch die Arbeit Glaube und Leben und IVCG, wo er tätig war, wo man so einflussreiche Leute ins Hotel einlädt und dann dort Vorträge hält. Aber am wichtigsten war ihm die Freizeiten. Man sagt, auf diesen Wochenendfreizeiten haben sich ein Viertel der Teilnehmer bekehrt. Es war ihm immer wichtig, dass lauter christusferne Leute teilnehmen. Nicht fromme Leute. Und er hat gesagt, die Leute sind eigentlich unheimlich offen. Und viele haben schon ganz viele Erfahrungen mit Christus gemacht. Und da war der Herausgeber der Rheinpfalz in Ludwigshafen dabei, der Lothar Jettenberger. Der ist kurz nachdem er sich entschieden hatte, mit 49 Jahren heimgegangen. Aber er hat es immer beeindruckt. Wenn so frisch zum Glauben gekommene Leute sagen, Jesus hat mich ganz und gar erfasst. Wer diese Veränderung im Leben erfahren hat, darf den Mund nicht halten. Herausgeber der Rheinpfalz in Ludwigshafen, der großen Zeitung. Er hat den ersten Anstoß bekommen in einer Autobahnkirche. Für mich überraschend, ich halte von Autobahnkirchen nichts. Aber da lag ein Traktat und dieses Traktat hat ihn den ersten Weg gewiesen zu Jesus. Aber dann ist wichtig, dass man das findet. Und dann hat er gesagt, in seiner Krankheit, wo die Ärzte ihm nicht mehr helfen, mit 49 Jahren, auch wenn ich sterbe, freue ich mich. Ich darf bei Christus sein, er ist unser Leben und Sterben ist dann unser Gewinn. Und jetzt ist ungeheuer, wie das ganz viele Menschen um uns her bezeugen. Ich habe in meiner Gemeinde erlebt, dass drei gottlose Männer durch den plötzlichen Unfalltod ihrer Kinder zum Glauben kam. Wir meinen immer, das sei ein Rätsel. Ich weiß noch einer, waren wir in der Freizeit im Brüderbund in Arosha, in der Kammer. Drei Wochen vorher war seine Tochter mit 18 Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Man durfte ihn gar nicht darauf ansprechen. Und wie er gemerkt hat, wo er gelandet war, dass es so Freizeit war und dass da Bibelarbeit gibt, hat er seiner Frau gesagt, ich reise morgen ab, ich bin da bloß mitgegangen, um den Berg zu wandern. Er wollte vom christlichen Glauben nichts wissen. Und am nächsten Morgen sagt er seiner Frau, hast du für mich gebetet, ich bleib da. So kann der Herr wirken, so auch durch schwere Ereignisse. Das ist ganz wunderbar, wie er uns benutzen kann, denn wir können es gar nicht machen. Wir können bei keinem Menschen das Glauben machen. Wir können nicht mal Frucht wirken. Das ist immer die Meinung, wenn ich lieb bin, dann kommen die zum Glauben. Stimmt doch gar nicht. Wie viele Mütter sind lieb und bei ihren Kindern kommt keine Frucht raus. Das ist ein Wunder, wenn der Herr Frucht schafft an Menschen, wenn er zum Glauben führt. Darum ist es so wichtig, dass ich mit dem Evangelium lebe, mit dem lebendigen Christus lebe. Und für ihn lebe. Und das ist in unserem Gesamtthema, das wir heute auf dieser Freizeit ja haben. Zur Ehre von Jesus leben. Zu seinem Lob leben. Mein ganzes Leben, Herr, mach was daraus. Du musst es machen. Das ist der Vorteil, wenn man so alt ist, wie der Hausvater und ich, dass man dann im Leben zurückblicken kann, und sagen kann, alles wohlgetan. Besser hätte es der Herr nicht tun müssen. Jetzt muss ich euch gestehen, ich habe mich im Leben oft aufgeregt über meine Lebensführung. Ich habe gesagt, da hat der Teufel geschoben und nicht der lebendige Gott. Und heute sehe ich es ganz anders. Wie ich in die Gemeinde nach Stuttgart kam, sagte ich, ich bleibe keine 2 Jahre hier, und ich blieb 30. Sonst versteht man die Führungen in deinem Leben oft gar nicht. Aber wenn du dein Leben dem Herrn gegeben hast, er führt dich wie einen blinden Gaul. Und das kannst du ganz gut machen, also Herr, ich will dir zur Ehre leben. Gebrauche mich an dem Platz, wo du willst. Ich wäre immer gern Evangelist geworden. Ich bin als Missionar berufen, durfte nie in die Mission. Der Herr führt auf komische Wege, ganz anders als man denkt, war immer die Türen versperrt. Aber dass ich sage, Herr, ich darf dir zum Lobe leben, und am Ende war es doch wieder Mission, hat alles sich wieder zusammengefügt. Du darfst dich führen lassen, Herr, gebrauche mein Leben, du bist der Herr. Und ich will dich einfach machen lassen, und ich freue mich darauf, dass du das Glorioseste noch vorhast beim Heimgang, wenn es zu dir geht. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was in der Ewigkeit auf sie wartet, weil sie zu dumm dazu sind, es im Evangelium zu lesen. Nach allem, was uns Jesus sagt, ist es unbeschreiblich. Und in der Vollendung, und dass wir ganz nah bei Jesus sein werden, das ist das Allerherrlichste. Und darum dürfen wir uns freuen und sagen, wir wollen die Zeit noch tüchtig ausnutzen. Du brauchst dich auch nicht zu schonen, sondern wir dürfen unser Leben verschwenden in der Liebe für Jesus und freuen uns, dass er unser Leben benutzt und gebraucht zu seiner Ehre. Dann sagt der Paulus, was ist jetzt noch die Aufgabe für euch? Bin ich gern noch da, wenn der Herr es will, es geschehe nach seinem Willen, wenn nur Christus verkündigt wird und dass es zu seinem Lob und zu seiner Ehre geschieht. Amen.